Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg, der Gesundfunk.
Ja, guten Abend, heute beim Klinikenradio, Freitag, 10.05., 18 Uhr. Ganz außergewöhnliche Zeit für uns, weil normalerweise senden wir immer dienstags und donnerstags live. Aber heute hat es natürlich einen besonderen Grund. Wir haben uns einen Gast eingeladen, einen ganz besonderen Gast, und zwar Theresa Raff. Herzlich willkommen, Frau Raff, bei uns im Klinikenradio. Ja, mein Kollege, der Michael Riedemann, der wird Theresa Raff so ein bisschen entlocken, was über Theresa Raff zu erfahren ist, weil sie wird nämlich um 19 Uhr hier im Foyer in Bietigheim in der Klinik ein Konzert haben, ein Harfenkonzert, auf das wir uns natürlich sehr freuen und vor allen Dingen wir natürlich auch live übertragen. Aber jetzt erstmal zur Moderation. Micha, wir übergeben an dich.
Ja, vielen Dank. Das freut mich sehr, dass wir hier die Theresa Raff, Raff. Begrüßen können. Sie studieren ja am renommierten Mozarteum in Salzburg bei Professor Stephen Fitzpatrick.
Genau.
Ja. Und Sie haben ja vorhin schon gesagt, dass Sie bald mit der ersten Hälfte des Studiums soweit fertig sind.
Richtig.
Sie haben vorher, habe ich gelesen, zunächst beim Landesjugendorchester gespielt und dann beim Bundesjugendorchester sogar.
Genau.
Das sind ja so die nach Nachwuchsschmieden, obwohl das ein dummes Wort ist, man arbeitet sie dort ja nicht mit Hämmern. Aber gut, und da sind wir natürlich bei einem Stichwort, die Harfe. Sie spielen ja die große Konzertharfe, nehme ich an.
Ja.
Also zwei Pedal, können wir auch vielleicht kurz was dazu sagen.
Ja, Doppelpedalharfe.
Doppelpedalharfe, ja. Ein ziemlich großes Teil.
Ja, 1,80 groß.
Okay, wie viel wiegt es?
Ich glaube so 35 Kilo, also es sieht schwerer aus, als es tatsächlich ist. Es ist halt ein bisschen unhandlich, aber ja.
Ja. Und im klassischen Symphonieorchester hat die ja durchaus ihren festen Platz.
Ja.
Aber als Soloinstrument ist sie ja eigentlich sehr rar, oder? Selten im Konzertleben leider.
Das stimmt, ja, ja. Also ich glaube, das liegt zum einen am Repertoire, dass wir im Vergleich zum Klavier, also ich glaube, die Harfe könnte man am ehesten mit dem Klavier vergleichen, doch einfach viel weniger Stücke haben und auch viel weniger Bandbreite. Also Klavier kann ja auch Stücke nehmen, die ursprünglich fürs Cembalo geschrieben wurden, und dann gibt es ganz viel Repertoire in der Klassik, Romantik, dann Impressionismus, Expressionismus und alles Vermischte, was danach kam. Und die Harfe, ja, war von den großen Komponistennamen wie Mozart, Beethoven überhaupt nicht beachtet, weil sie damals auch noch gar nicht in Mode war. Von daher gibt es da viel weniger für uns. Und das ist, glaube ich, so der wichtigste Punkt, weshalb sie nicht so angekommen ist als Soloinstrument. Und dann, aber ich glaube, das ist eigentlich eher ein Klischee, dass sie zu leise ist. Das sagt ja immer jeder. Aber ich glaube, die Leute, die heute Abend zum Konzert kommen, werden hören, dass es eigentlich nicht so ist. Genau, es ist ein Instrument, das sehr viele Farben hat und sehr viele Möglichkeiten, laut und leise zu spielen. Und eigentlich, finde ich, in dem Sinne könnte es noch mehr ein Soloinstrument sein, ja.
Gibt es eigentlich in modernerer Zeit da moderne Komponisten, zeitgenössische Komponisten auch, die sich der Harfe wieder widmen?
Viel eigentlich, ja. Also ich habe auch jetzt bemerkt, dass an der Universität gibt es natürlich auch Kompositionsstudenten. Es gibt viele, die sich dafür auch interessieren, weil eben nicht viel geschrieben wurde und man da noch viel Möglichkeiten hat, was noch nicht irgendwie passiert ist. Weil es ist ja inzwischen so viel musikalisch passiert, dass man kaum noch was Neues schaffen kann. Und das ist eigentlich sehr spannend, dann auch mit denen sich zusammenzusetzen und zu überlegen, was wäre cool, was könnte man da machen. Es ist auch, steckt eine komplizierte Mechanik hinter der Harfe. Da kann man auch viele Klangfarben erzeugen, die neu sind. Mein zweites Stück heute Abend ist auch relativ zeitgenössisch.
Okay.
Also der Komponist ist vor 10 Jahren gestorben, was ja in der klassischen Musik schon ziemlich zeitgenössisch ist.
Ja.
Genau, und er, also bei ihm hört man das auch ziemlich gut, wie er die Harfe anders nutzt.
Mhm. Also die einfach neue Klangmöglichkeiten ausreizt.
Genau, ja, also und auch einfach die natürlich das Klischee dann ein bisschen, sag ich mal, aufbricht, dass die Harfe super schön ist und ein Engelsinstrument und so. Was ja auch, also total berechtigt ist, weil sie ist schön. Aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten und man kann sehr viele verschiedene Soundeffekte machen. dadurch, dass man halt so viele Saiten zur Verfügung hat und an verschiedenen Positionen spielen kann, mit Pedalen was machen kann und so. Ja.
Und also das ist kein süßliches Instrument, was viele vielleicht glauben oder so.
Sie nicht hat, nur sie, halt.
Hat, ja. Sie kann sehr lieblich klingen, aber genau. Sie kann auch eine gewisse Rauheit dann haben, wie wir sicher hören werden nachher im Konzert.
Genau. Ja.
Wie sind Sie eigentlich zur Harfe gekommen? Weil das ist ja oft, war es ein direkter Weg oder ein Umweg? Haben Sie klassisch mit dem Klavier angefangen? Oder
sollte ich eigentlich. Also Wir haben zu Hause ein Klavier stehen. Meine Mama macht auch musikalische Früherziehung und Musiktherapie. Und deshalb war das irgendwie zu Hause immer um mich rum. Und dann war natürlich die erste Überlegung, ja, unser erstes Kind spielt Klavier, ist ja klar. Und ich hatte dann eine Klavierstunde und mir hat das überhaupt nicht gefallen. Also ich war 5 Jahre alt, 6 Jahre alt, sehr klein. Und ich glaube, ich mochte einfach die Klavierlehrerin nicht. aber dann waren wir bei so einem Tag der offenen Tür an der Musikschule und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Also ich glaube wirklich alles. Ich kann mich nicht erinnern, was ich nicht ausprobiert habe. Und ziemlich am Schluss sind wir dann an diesen Hafenraum noch irgendwie rangelaufen und mein Vater meinte, das ist doch interessant, Harfe habe ich noch nie aus der Nähe gesehen und genau, und dann bin ich da rein und habe mich auch eigentlich in diese Lehrerin so verguckt irgendwie, die war so eine Italienerin und super temperamentvoll und hat mir sofort was zeigen können und ich konnte gleich spielen und das ist halt schon was eigentlich, wenn man klein ist, möchte man ja, dass das, also denke ich, insgesamt schön ist es als Mensch, wenn du was tust und gleich kommt was zurück. Mhm. Und es ist nicht ein Bogen, der irgendwie kratzt oder man muss irgendwo reinpusten und es kommt noch kein Ton oder so. Und bei der Harfe muss man erstmal eben einfach nur eine Saite zupfen und der Ton ist schon da.
Ach, das ist sehr, sehr unmittelbar.
Genau.
Stimmt, Violine ist am Anfang furchtbar frustrierend, weil es klingt, ich habe es mal selber versucht als Kind, Gott, und Blechblaseninstrumente sowieso.
Ja, genau,
es dauert einfach. Da kommt ja gar einfach. Nichts raus.
Ja.
Ah ja. Wie ist es eigentlich jetzt der Beruf des Musikers, gerade auch, spielen Sie derzeit auch in einem Orchester noch? Oder?
Ja, also das läuft meistens so parallel zum Studium. Also man kann, es gibt spezielle Auswahlverfahren für die meisten Orchester, die sind sehr hart. Und das war mit dem Landesjugendorchester und Bundesjugendorchester schon so eine Vorstufe, wird aber nicht leichter, also im Gegenteil. Und deshalb gibt es da verschiedene Studentenorchester auch, in die man kommen kann, wo man auch merkt, dass, sage ich mal, der Geist dahinter, die ganzen Leute ja alle dort sind, weil sie eben was lernen wollen und weil sie auch noch nicht bezahlt werden. Und das macht natürlich besonders Spaß. Auch für mich ist Orchesterspiel immer noch eigentlich das, was ich so am liebsten mache. Und ich spiele im Moment sehr viel in der jungen Norddeutschen Philharmonie, die inzwischen nicht mehr nur norddeutsch ist, sondern eigentlich Leute auch aus Deutschland und Umgebung, sage ich mal, aus Nachbarländern auch noch mit drin hat. Und das Orchester ist selbst organisiert, alles von Studenten, die halt teilweise dann auch gar nicht mehr mitspielen, sondern nur noch das machen und sich darum kümmern. Und einfach, da passieren total spannende Sachen, weil wir nicht nur das klassische Repertoire spielen, sondern auch ein bisschen schauen, wie kann man das verbinden mit anderen Sachen, wie kann man das ein bisschen zeitgemäßer machen, wie bekommt man noch mehr Publikum, wie können wir denen zeigen, dass klassische Musik eigentlich was ist, was immer noch aktuell ist. Genau, und das sind so Fragen, da können wir aktiv selbst mitarbeiten und spielen nicht nur, sage ich mal, und überlassen das einem bezahlten Management dann. Das finde ich besonders spannend und da spiele ich immer wieder sehr gerne mit.
Also Sie machen dann auch sozusagen im Team das Eventmanagement, Sie entwickeln die Ideen.
Jetzt seit Neuestem,
Andere Konzertformate, dass man auch, wie Sie sagten, die jungen Leute kriegt, was sehr schade ist, weil ich liebe zwar auch Rockmusik, aber mein Herz schlägt auch für die Klassik.
Ja.
Und das ist einfach ein so wunderbares Musikfeld. Also ich klingt vielleicht ein bisschen hart, aber ich bedauere eigentlich ein Stück weit jeden, der sich das nicht leider hat erschließen können, warum auch
ich
immer.
Ich denke auch, es ist eigentlich, ich denke eigentlich, es ist was sich jeder erschließen kann, wenn man die richtigen Herangehensweisen irgendwie auch vorgelebt bekommt oder Kontakte hat und das muss halt total direkt ablaufen. Also ich glaube, so klar, Plakate und Kampagnen und sowas, das ist auch nötig, aber ich habe das auch schon in der Schulzeit immer gemacht, dass ich meinen Freunden einfach viel davon erzählt habe. Und ich glaube, wenn man die Begeisterung spürt und eben mehr Informationen bekommt, deswegen werde ich auch heute zwischen den Stücken immer wieder was dazu sagen, was das für Musik ist, weil ich mir einfach denke, wenn man, das geht ja auch mir so, wenn ich anfange, ein Stück zu üben und ich weiß nichts darüber, dann dann habe ich Schwierigkeiten, mich da reinzufinden. Aber sobald ich irgendwie weiß, in welcher Lebensphase das entstanden ist und was da noch mit reinspielte, macht es vielleicht noch viel mehr Spaß.
Und vielleicht auch ein bisschen was über den Zeithintergrund dann erfährt. Also das ist, Musik steht da nicht isoliert irgendwie im Nichts.
Ja, das hat ja immer mit Zeitgeschehen zu tun.
Und mit der jeweiligen Quellenlage und so weiter. Ja. Also auch die ganzen Hintergründe. Und das Erarbeiten eines Stücks, eine Interpretation, ist ja auch sehr viel intellektuelle Arbeit dann.
Ja, das stimmt. Also...
Und das ist ja das Schöne andererseits auch an der klassischen Musik, so diese Verbindung zwischen total tiefer Emotion, total auch Rhythmus teilweise, Melodie, was auch immer. Also es gibt da klasse Barockstücke zum Beispiel, die sind wie Rockmusik ein bisschen.
Ja, stimmt.
Und eben auch das Geistige.
Ja, das, auf jeden Fall.
Das Rationale, das ist da, wie ich finde, in einem wunderschönen...
In der Balance, ja, man ist wirklich gefordert, einfach in jeder Hinsicht. Natürlich ist das, was am Ende ein Konzert zum guten Konzert macht, das, wenn man starke Emotionen irgendwie transportieren kann. Aber was davor passiert, ist eigentlich überhaupt nicht so emotional. Das ist hat sehr viel mit Selbstorganisation zu tun und mit wie merke ich mir was und wie ist das Stück aufgebaut. Man muss es eigentlich auch zumindest bis zum gewissen Grade analysieren können, was man da spielt. Also da sind dann so musikalische Grundkenntnisse einfach auch wichtig, die wir dann in der Universität natürlich auch haben als Nebenfächer. Wir üben nicht nur unser Instrument, aber haben auch so typische Unifächer.
Und zum Beispiel?
Zum Beispiel Musikanalyse oder Theorie-Tonsatz. Da lernt man dann, wie Akkorde aufgebaut sind oder wie in welcher Zeit komponiert wurde, was für Harmonien es gab, wie die zusammenhingen und so. Und das kann man dann natürlich alles wunderbar anwenden, wenn man ein Stück vor sich hat und das neu erarbeitet. Und für mich ist dann immer noch die größte Herausforderung, dass es einfach unser Instrument, die Harfe hat ja 7 Pedale. Also die haben nicht die gleiche Funktion wie beim Klavier, um die Klangfarbe zu verändern, sondern die verstellen die Tonhöhe.
Okay. Halbtöne und so weiter.
Genau, also quasi die schwarzen Tasten am Klavier sind unsere Füße. Das heißt, wir haben nicht nur linke und rechte Hand wie beim Klavier, sondern eben auch noch eine dritte Dimension, die Füße. Und wenn wir ein falsches Pedal treten, dann klingt das demnach auch sehr falsch. Und man kann es aber nicht sehen.
Ja.
Das heißt, genau zu wissen, wann was kommt, das ist auch, also für mich dann die letzten Wochen vor dem Konzert immer sehr viel, ist diese Arbeit, dass ich mir aufschreibe, welches Pedal trete ich wann und wenn ich merke, oh, da ist irgendwas noch nicht klar, dass ich das dann genau einfach übe, weil das natürlich dann die Musik entweder einfach so macht, dass man alles transportieren kann, was man transportieren möchte, oder einen gehörigen Strich durch die Rechnung macht. Ja, und das ist natürlich nicht so angenehm.
Und da man dann sehr ärgerlich einen riesen Patzer hat und womöglich dann auch aus der Konzentration erstmal rausgeschmissen ist und dann wieder reinzukommen, ist natürlich schwer.
Und dann natürlich ist fast jeder, ich glaube echt jeder, nervös, bevor er anfängt zu spielen. Und dann
ohne Lampenfieber geht es ja auch nicht. Doch.
Ja, also in vielen Fällen genieße ich es auch, ja, aber in vielen auch nicht.
Okay.
Also das ist immer so eine Sache der Vorbereitung und der, wie man gerade drauf ist und ja, wie Menschen halt so sind. An manchen Tagen macht einem das alles wahnsinnig Spaß und an anderen Tagen fühlt man sich sehr nervös und hofft, dass alles, was man so viel, wie viel Vorbereitung man reingesteckt hat, dann auch an diesem Tag so funktioniert, wie man sich das wünscht. Genau. Ja.
Gut, zum Konzert kommen wir nachher und natürlich auch zu den Stücken, die Sie spielen. Aber jetzt spielen wir ein bisschen Musik ein, ganz kurz so ein, zwei Titel.
Ja.
Dass ich das ein bisschen setzen kann. Das war jetzt schon jede Menge interessante Information. Ja, einen schönen guten Abend. Hier ist das Klinikradio Bietigheim-Ludwigsburg mit einer Sondersendung anlässlich eines Konzerts heute. Um 19 Uhr vorne im Foyer des Krankenhauses. Und zwar was ganz Besonderes, das Sie sich nach Möglichkeit nicht entgehen lassen sollten, nämlich ein Konzert für Harfe Solo, was sehr selten ist. Ein sehr interessantes Instrument. Ein sehr interessantes Programm, auf das wir dann auch noch zu sprechen kommen. Und wir werden dieses Konzert dann auch live übertragen in für das Klinikenradio. Ja, wir hatten vorher schon mal sozusagen hinter den Kulissen ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt eigentlich nur wenig Repertoire für Harfe-Solo.
Ja, das stimmt.
Woran liegt das? Weil an den großen Möglichkeiten haben wir ja gehört, der Harfe kann es nicht liegen.
Ja, aber ich glaube eigentlich früher, also vor 200, 300 Jahren, war unser Instrument auch noch nicht so weit entwickelt. Also ich glaube, es hing schon sehr viel mit den Möglichkeiten zusammen und auch mit den Klangidealen, die damals so herrschten, also Mozart und Beethoven. Das war ja auf eine Art eine sehr einfache Musik, aber auch eine sehr klare Musik. Und die Harfe schwingt ja sehr stark. Also wenn man die Saiten spielt, muss man quasi eine extra Bewegung machen, wenn man möchte, dass eine Note wieder aufhört. Mhm. Beim Klavier hält man die Taste einfach so lang, wie man möchte, dass der Ton klingt. Und sobald man den loslässt, kann man zum Beispiel ganz kurze Töne spielen. Und wenn wir kurze Töne spielen wollen, müssen wir die immer wieder dämpfen.
Ach so, weil die schwingt ja weiter.
Genau.
Und da gibt es ja keinen Dämpfer wie beim Klavier, der genau. Also ein Fehlstück, das einfach auf die Seite fällt. Sondern klar,
die ist da und der Ton, genau. Ja. Mhm. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man von der einen Tonart in die andere geht und alle Saiten schwingen noch mit, dann ist dieses reine und einfache Ideal total schwierig zu bekommen. Also inzwischen spielen wir auch einige Transkriptionen von Mozart-Sonatinen, Sonaten. Aber das ist wirklich so ein bisschen die Kür. Das spielt man nicht am Anfang seines Studiums, weil da ganz viele extra Techniken, die man eben gar nicht hört, nötig sind, damit das so schön rein klingt.
Kurz noch eine Anmerkung fürs Publikum. Transkription, das bedeutet, ich habe ein Originalwerk, zum Beispiel für Klavier, und schreibe das um für Harfe.
Ja.
Manche denken, das sei ganz einfach, aber das hat es in sich. Das ist also eine eigene Kunst, sowas zu können.
Genau, ja.
Haben Sie selber schon mal sich an Transkriptionen versucht?
Also ich spiele ja jetzt im Moment aus der französischen Suite Nummer 3 von Johann Sebastian Bach. Spiele ich 3 Sätze und ich glaube, es gab Harfenisten, die das davor schon gemacht haben. So viel an den Noten zu verändern, ist eigentlich gar nicht nötig. Also das versucht man auch zu vermeiden. Das Problem ist mehr, wie schafft man es, die Musik, wie sie damals geschrieben wurde, auch auf einem Instrument wie der Harfe heute, die es damals eben noch gar nicht gab, so zum Klingen zu bringen, dass das irgendwie Sinn macht. Und man stellt sich natürlich dann die Frage, möchte ich, dass das so klingt, wie es damals klang? Oder möchte ich meine heutige Version aus dem damalig geschriebenen Stück machen? Das ist dann immer so eine Interpretationsfrage, wo das im Moment auch in der Welt der klassischen Musik sehr auseinandergeht. Manche sind da sehr dogmatisch und wollen das alles genauso machen. Und andere sagen, nö, die Musik ist sowieso nicht heute geschrieben, ich mache was ganz Neues draus. Und genau, da muss man sich dann irgendwie positionieren und seinen eigenen Weg finden.
Also zwischen den historisch ganz strengen,
genau.
Also man sagt heute vornehme historisch informiert,
ja.
Und wie man es früher gemacht hat, da hat man einfach frisch, fromm, fröhlich, frei, also wie ein Richter, Stanislaw Richter und so weiter, modernes Klavier, sehr romantische Auffassung, als wäre das heute geschrieben.
Genau.
Und wie ist da Ihre Tendenz?
Also ich finde es einfach erstmal spannend, überhaupt zu wissen, wie das damals war. Mhm. Da bin ich auch gerade immer noch dabei. Also ich arbeite gerade mit einer Barockgeigerin zusammen, die einfach das so als ihre Hauptnische hat, um selbst einfach noch mehr Informationen zu bekommen, wie das denn damals gemacht wurde. Denn da steckt eine riesige Kunst dahinter. Früher wurde auch viel improvisiert, also es war auf eine Art viel freier als heute. Und das alles würde natürlich Jahre dauern, um das total perfekt zu lernen. Aber einfach mal reinzuschauen, finde ich schon spannend. Und deshalb im Moment bin ich da sehr daran interessiert, das so zu machen, wie das damals war. Aber kann sein, dass ich das in 2 Jahren wieder über den Haufen werfe und merke, eigentlich möchte ich es doch ganz anders machen.
Mhm. Ja. Oder irgendwie einen Mittelweg finden. So, das ist ja eine Frage auch der künstlerischen Entwicklung einer Interpretin. Man bleibt ja nicht stehen. Das wäre ja fatal.
Ja. Ja, also auf jeden Fall, das ist immer wieder eine Herausforderung, weil manchmal zieht einen einfach nichts und man denkt sich, ach, früher war es doch auch schön, wie ich das gemacht habe, kann ich das nicht nochmal so machen? Ja. Dann kommt man natürlich an den Punkt, wo man merkt, okay, nee, aber ich bin nicht mehr so wie damals.
Ja.
Deshalb muss ich jetzt einen neuen Weg finden. Das sind immer wieder Prozesse, die man eben durchläuft und die einfach sehr spannend sind auch. Ja.
Und da sind wir eigentlich auch schon jetzt ein bisschen beim heutigen Programm.
Ja.
Sie hatten mir schon ein paar Titel genannt. Da haben wir einmal Marcel Tournier.
Genau.
Das Stück heißt Ferry.
Ferry. Genau. Mhm.
Können Sie ein bisschen was dazu sagen? Das ist ein impressionistisches Stück.
Ja, genau. Also Marcel Tournier war selbst Harfenist und Komponist, was für uns Harfenisten sehr angenehm ist, denn okay. Er kennt das Instrument sehr gut und weiß auch um die Wirkung des Instruments. Mhm. Also er verwendet all das, was die Harfe sehr gut kann, einfach auch sehr gut in seiner Komposition. Und deswegen ist es ein sehr farbenreiches Stück. Es beginnt mit einer bestimmten Spieltechnik, die heißt Flageolet. Mhm. Die gibt es auch auf Streichinstrumenten.
Oder Gitarren.
Genau. Und das hat sowas ein bisschen, wie kann man das beschreiben? Es ist nicht so direkt und klingt so ein bisschen glitzernd. Und so geht dann auch das Stück weiter. Das ist einfach, also es verläuft so verschiedene Phasen. Féerie ist altfranzösisch, habe ich herausgefunden, okay. Und heißt Fest.
Ah ja.
Und das ist, gibt ein Präludium und dann Tanz danach. Und das Stück endet sehr energisch und wild. Also man kann sich dann offen lassen, was das für ein Fest ist. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Stück, finde ich, ja.
Und dann Elegie von Hirose.
Genau.
Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja,
was
ja.
ist das für ein Landsmann? Oder
der kommt
das?
Aus Japan.
Aha.
Und hat sehr, sehr viel für japanische Instrumente auch geschrieben. Oder für zum Beispiel die japanische traditionelle Flöte, die oft in so Meditationsmusiken oder sowas vorkommt. Für die hat er ganz viel komponiert, zunächst und dann später aber auch für westliche Instrumente und hat das viel kombiniert. Und man hört auch in der Musik, dass viele westliche Elemente, aber auch viele traditionelle Elemente da drin vorkommen. Und deshalb finde ich auch, also zeitgenössische Musik ist ja immer ein bisschen schwierig. Also da muss man sich, finde ich, besonders viel informieren, dass man das genießen kann, weil der Wert oft nicht die Schönheit an sich ist, sondern eben irgendein Hintergrund, den man hat, irgendeine Vorstellung, die man dann vertont. Und sobald man halt den im Kopf hat, okay, da ist jemand, der kommt aus Japan, der hat sich viel mit der traditionellen Musik beschäftigt, dann kann man diese kleinen Elemente daraus auch viel mehr wahrnehmen und genießen. Und deshalb finde ich, dass dieses Stück eigentlich sich sehr lohnt, auch gehört zu werden.
Da werden Sie sicherlich auch einleitend das eine oder andere dazu sagen.
Genau.
Dass das Publikum auch besser informiert ist, weil das ist tatsächlich sehr schade bei zeitgenössischer Musik. Sie sagen es richtig, der Hintergrund.
Ja.
Und da reinzuwachsen, und das erfordert eine Tugend, nämlich die der Neugier und der Offenheit.
Ja.
Und dann kommt ein Klassiker, der Klassiker hier in Deutschland, Johann Sebastian Bach, hatten wir schon kurz angesprochen. Die französische Suite, drei Sätze daraus.
Genau.
Ja, herrliches Stück, ganz klar. Geht auch, ja, man kann sagen, es rockt auch teilweise. Und es ist ja ursprünglich für Cembalo.
Ja, genau. Also
das ist dann spieltechnisch auch nicht so ohne, oder?
Ja.
Wie Sie es schon angesprochen haben.
Es ist tatsächlich eine besondere Herausforderung. Es ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt ein Stück von Johann Sebastian Bach spiele. Man kommt als Harfenistin auch gut durch, sage ich mal, durchs Berufsleben, wenn man das gar nicht macht. Aber ich finde es einfach schade, weil wenn wir schon die Möglichkeit haben, das sozusagen auf unser Instrument zu übertragen, dann ist es einfach spannend, das auszuprobieren. Und ja, also ich finde, man merkt einfach beim Prozess des Lernens, dass es sehr komplex ist und dass er ganz viele verschiedene Stimmen einfach in seiner Musik hat, die man alle dann gesondert voneinander auch irgendwie ja, natürlich übt und behandeln muss, wie möchte ich die gestalten und wie hängen die zusammen.
Alle ganz, ganz individuell, das ist ja das Tolle an Bach.
Genau, ja. Und dass das dann am Ende halt nicht total verrückt und wirr klingt, sondern Sinn macht, das erfordert viel Zeit und Beschäftigung damit. Und dann auch, weil eben das Cembalo keine Pedale hat, sondern eben schwarze Tasten, ist da einige Arbeit, die ich mit meinen Füßen zu tun habe, die auch geübt sein muss.
Ja. Das ist wirklich drin. Wie lange dauert das dann so? Kann man schwer sagen, oder?
Also das ist sehr unterschiedlich auch. Es gibt Leute, die lernen sehr schnell die Stücke, es gibt Leute, die lernen langsamer. Ich lerne eher langsam. Mhm. Und habe jetzt dieses Programm, das ich heute spiele, seit September erarbeitet. Okay. Genau.
Und dann kommt eine Sonate von Hindemith.
Ja.
Na, zeitgenössisch nicht, aber modernerer Komponist.
Ja.
Ich hoffe, wir verschrecken niemanden, aber ich denke, Hindemith ist noch ganz bequem zu hören.
Ja, auch gerade wenn man Hintergrundinformationen hat. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, weil sonst kann ich nachher nichts mehr sagen.
Nee, das sparen wir uns.
Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr spannendes Stück. Und Hindemith hat auch einen Zyklus von, ich glaube, 26 Sonaten geschrieben innerhalb von 20 Jahren, glaube ich, 1935 bis 1955. Und für 26 verschiedene Instrumente. Also von allen Streichinstrumenten über Blechblasinstrumente, Holzblasinstrumente, Orgel, Harfe, ist alles dabei. Und er hat sich da, glaube ich, auch einfach jedem Instrument sehr angenommen und geschaut, was möchte ich denn betonen an diesem Instrument, was ist das Besondere daran. Und das hat er gut geschafft in der Sonate auf jeden Fall, bei der Harfe.
Und dann noch ein Stück von Fauré, habe ich es richtig notiert?
Ja.
Das Impromptu?
Ja. Fauré ist so, dieses Impromptu ist so der Klassiker unter Harfenisten. Also das ist so ein Stück, das wir immer wieder spielen. Und das auf jeden Fall auch viele Herausforderungen hat, eine große Virtuosität verlangt, dass die Finger einfach schnell funktionieren. Und ja, macht dabei sehr Spaß, weil es so ein bisschen ist, wenn man das gut beherrscht, dann fühlt man sich manchmal so, wow, meine Finger machen das gerade tatsächlich, ich kann das gar nicht glauben. Das ist sehr schön, wenn man das dann gut vorbereitet hat, ja.
Also das ist dann der virtuose Rauschmeister.
Genau, ja.
Ja, jetzt die Zeit hat gerast, ich hätte noch viele Fragen gehabt, aber ich will Sie jetzt in Ruhe lassen, ganz bewusst, weil Sie müssen sich da innerlich jetzt schon mal vorbereiten auf das Konzert und das Instrument vorbereiten und das Ganze.
Erst stimmen und so, genau. Ja.
Deshalb endet das Interview jetzt. Ich bedanke mich. Es war total interessant. Ich freue mich riesig auf das Konzert und ich hoffe, dass viele kommen oder uns am Radio zuhören.
Ich freue mich auch. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch.
Wir möchten noch mal darauf hinweisen, dass das Konzert um 19 Uhr beginnt und zwar im Foyer im Krankenhaus in Bietigheim und übertragen wird auf Kanal 70. Also bleiben Sie dran bis um 19 Uhr, dann hören wir Theresa Raff. Herzlichen Dank.